Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Hallo und willkommen zur Sendung aus Prag. Im Studio für Sie ist Markéta Kachlíková. Heute im Fokus: der Jahrestag der Besatzung der Tschechoslowakei am 21. August 1968. Wir berichten von der Gedenkveranstaltung vor dem Prager Rundfunkgebäude und einer Ausstellung historischer Hörerbriefe, die damals bei Radio Prag eingingen. Außerdem im Programm: eine Engelfigur kehrt in das Kloster Ostrov zurück. Bleiben Sie dran, zuerst aber das Neueste aus Tschechien.
Die Nachrichten.
In Tschechien wird am Freitag der Niederschlagung des Prager Frühlings und der beginnenden Okkupation durch die Truppen des Warschauer Paktes gedacht. Auf den 21. August 1968 sei eine mehr als 20 Jahre lange Zeit der Unfreiheit und Unterdrückung gefolgt, schrieb Premier Andrej Babiš auf X. Es habe aber auch große Geschichten mutiger Menschen gegeben, die währenddessen nicht aufgehört hätten, für die Freiheit zu kämpfen. An diese solle am Freitag vor allem erinnert werden, so Babiš weiter. Der zentrale Gedenkakt fand am Freitagvormittag vor dem Rundfunkgebäude in Prag statt. Und auf dem Prager Messegelände findet am Nachmittag und Abend wieder das Festival Nevermore 68 statt. Einen Bericht vom zentralen Gedenkakt hören Sie in unserem Tagesecho gleich im Anschluss an die Nachrichten. Im Gedenken an den 58. Jahrestag des Einmarsches der Warschauer Pakttruppen in die Tschechoslowakei haben sich am Donnerstagabend mehrere hundert Menschen vor der russischen Botschaft in Prag versammelt. Sie protestierten gleichzeitig gegen Russlands Krieg in der Ukraine. Die Demonstration unter dem Motto "Běž domů, Ivane", zu Deutsch "Ivan, geh nach Hause", war von 4 NGOs organisiert worden, darunter Člověk v tísni und Paměť národa. Die Teilnehmer trugen Friedensparolen, ukrainische Fahnen und auch Protestplakate gegen die aktuelle tschechische Regierung mit sich. Das tschechische Finanzministerium wird ab Montag neue Bestellungen für Staatsanleihen annehmen. In dieser zweiten Verkaufswelle kann die Öffentlichkeit Schuldbriefe mit einer dreimonatigen Laufzeit mit einem Zinssatz von 3,75% erwerben. Gezeichnet werden müssen sie bis zum 4. Oktober. Die Ausschüttung beginnt am 15. Oktober. Darüber informierte das Ressort am Freitag in einer Presseerklärung. Eine erste Verkaufswelle von Staatsanleihen hatte in Tschechien im Mai und Juni dieses Jahres stattgefunden. Statt der erwarteten 20 Milliarden Kronen konnte das Finanzministerium damals sogar das Vierfache einnehmen. Im letzten Moment ist das Festival Hip-Hop Camp abgesagt worden, das am Freitag und Samstag nördlich von Pilsen stattfinden sollte. Auf der Website heißt es unter anderem, dass das Programm nicht genügend Menschen angesprochen habe und dass es auch kein Glück mit dem Wetter gebe. Das Hip-Hop Camp fand zwischen 2002 und 2019 jedes Jahr statt und zählte zuletzt rund 20.000 Besucher. Dieses Jahr hat es nach der 6-jährigen Pause eine Neuauflage als Family Reunion geben sollen. Und zum Schluss noch die Wetteraussichten. Am Samstag ist es zu Tagesbeginn vor allem in der westlichen Hälfte Tschechiens noch bedeckt, mit einzelnen Regenschauern, selten auch Gewittern. Ab dem Nachmittag ziehen die Bewölkung und die Niederschläge ab. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 17 bis 22 Grad im böhmischen Landesteil, in Mähren und Schlesien aber bei 21 bis 26 Grad.
Das waren die Meldungen mit Daniela Honigmann. Sie sind bei Radio Prag International. Es folgt unser Tagesecho. Vor 58 Jahren sind die Truppen des Warschauer Paktes in die Tschechoslowakei einmarschiert. Damit beendeten sie den Reformkurs des Prager Frühlings und unterwarfen das Land wieder dem Diktat aus Moskau. Jedes Jahr erinnert die höchste Riege tschechischer Politiker an dieses Ereignis mit einem Gedenkakt vor dem Rundfunkgebäude in Prag. Außerdem ist eine bisher unbekannte historische Aufnahme vom Morgen des 21. August 1968 aufgetaucht. Sie hören einen Bericht von Till Janzer.
Der 21. August 1968, um 7.45 Uhr am Morgen auf dem Balkon des tschechoslowakischen Rundfunks. Vor dem Gebäude hat sich bereits eine Menschenmasse versammelt, um die Soldaten des Warschauer Paktes an der Stürmung des Senders zu hindern. Die Lage ist äußerst angespannt, es wird geschossen. Die Rundfunkredakteure befürchten ein Blutbad und rufen die Menschen über die Sendungen dazu auf, Ruhe zu bewahren. Genau diese Lage dokumentiert eine Originalaufnahme, die der tschechische Rundfunk vor einiger Zeit erhalten hat. Am Freitag wurde sie anlässlich des 58. Jahrestags des Einmarsches veröffentlicht. Die Einspielung hat der frühere Redakteur Olcsik Ungar angefertigt. Dass sie noch erhalten ist, bezeichnet Peter Markowski aus dem Archiv des tschechischen Rundfunks als wertvoll.
Als Anfang der 1970er Jahre die sogenannte Normalisierung begann, betrachtete die Regierung praktisch alle Aufzeichnungen der Sendungen vom Einmarsch, die die Redakteure angefertigt hatten, als illegal. Deswegen wurden sie gelöscht. Die Aufnahmen, die wir heute im Archiv haben, stammen aus privaten Hinterlassenschaften.
Gerade vor dem Gebäude des tschechischen Rundfunks in der Straße Vinohradská findet seit der politischen Wende von 1989 jedes Jahr der wichtigste Gedenkakt zum Einmarsch der Truppen des Warschauer Paktes statt. Am Freitag nahmen daran die höchsten Vertreter des Staates teil, also neben dem Präsidenten auch die Vorsitzenden beider Parlamentskammern. Sie legten Kränze nieder für die Opfer des Einmarsches. Tschechische Historiker sprechen von 137 Menschen, die in dem Zusammenhang ums Leben kamen. Dieses Mal wurde der Gedenkakt zu einer Demonstrationsveranstaltung. Während einige der Zuschauer Staatspräsident Petr Pavel auspfiffen, skandierte eine große Menge seinen Namen. Pavel betonte unter anderem:
Als Folge des Traumas könnten und sollten wir als Volk wachsamer und empfindsamer sein gegenüber den Tendenzen Russlands zu Aggression und Expansion. Und wir sollten vielleicht auch standfester sein gegenüber der Propaganda des Kremls.
Der Staatspräsident ging zudem auf die Lage des Rundfunks ein. Während 1968 sowjetische Soldaten mit Maschinenpistolen die Meinungsfreiheit bedroht hätten, vollziehe sich dies heute schleichend, sagte Pavel. Und er rief dazu auf, die Unabhängigkeit der Medien zu schützen. Damit kritisierte er die Pläne der Regierung, die Öffentlich-Rechtlichen nicht mehr aus Gebühren, sondern aus dem Staatshaushalt zu finanzieren. Abgeordnetenhauschef Tomio Okamura von der mitregierenden Rechtsaußenpartei Freiheit und direkte Demokratie reagierte in seinem Redebeitrag nicht auf Pavels warnende Worte. Unter den Unmutsbekundungen der Zuschauer ging er hingegen nur allgemein auf die Bedeutung des tschechoslowakischen Rundfunks im August 1968 ein.
Vor dem Rundfunkgebäude starben damals Menschen, die nicht gekommen waren, um mit der Waffe in der Hand zu kämpfen. Sie waren gekommen, um die Wahrheit zu verteidigen, die Meinungsfreiheit und das Recht eines Volkes, selbst über die eigene Zukunft zu entscheiden. Viele von ihnen zahlten dabei den höchsten Preis.
Am Gedenkakt nahmen des Weiteren der Senatsvorsitzende Miloš Vystrčil teil, die Vizeregierungschefin und Finanzministerin Alena Schillerová, Rundfunkintendant René Zavoral sowie Zeitzeugen und Vertreter der tschechischen Armee.
Tirjanza hat berichtet. Die kleine Engelfigur befand sich früher auf einem der Altäre in der Klosterkirche im westböhmischen Ostrov. Das Barockareal diente während der kommunistischen Zeit der tschechoslowakischen Armee und verfiel zusehends. Nun kehrt die kleine Engelplastik nach Jahrzehnten nach Ostrov zurück. Mehr von Martina Schneibergova.
Das frühere Klosterareal befindet sich am westlichen Rand der historischen Stadt Ostrov, deutsch Schlackenwerth. Seine Barockgebäude dienen heute als Kulturzentrum. Dieses wird von Petra Šístková geleitet. In den Inlandssendungen des tschechischen Rundfunks stellte sie die ehemalige Klosterkirche vor. Die Kirche Marie Verkündigung wurde im 17. Jahrhundert erbaut. In den 1950er Jahren wurde sie geplündert, als die tschechoslowakische Volksarmee einrückte und den Ort vollständig ruinierte. Erst Anfang des 21. Jahrhunderts habe man mit der Sanierung des Barockareals angefangen, schildert Schistkova. Hier war so gut wie nichts erhalten, nur die Überreste eines Altars und ein Stück einer Kirchenbank. Alles andere musste nachgemacht werden. Die Kirche wurde also instand gesetzt und nun kehrt auch eine kleine Engelfigur dorthin zurück. Sie ist das einzige gerettete Stück des gesamten ehemaligen Mobiliars. Der Bürgermeister von Ostrov, Pavel Čekan, denkt, dass ein Wehrpflichtiger vor Jahren die Engelfigur aus der Kirche mitnahm, um sie vor weiterer Zerstörung zu bewahren.
Wir besitzen sogar eine historische Fotografie, die genau zeigt, wo sich der Engel ursprünglich befand und von welchem Altar er heruntergenommen wurde. Es ist eine wunderbare Geschichte. Jemand nahm ihn damals mit, um ihn zu retten. Und nun, nach rund 50 Jahren, bringt man ihn zurück.
Das Kunstwerk wurde daraufhin in die Obhut des Kastellans des südböhmischen Schlosses Červená Lhota Tomáš Horina gegeben. Diese habe auch die Rückführung der kleinen Statue veranlasst, erzählte Bürgermeister Čekan.
Die polychrome Statue ist teilweise beschädigt und wird daher restauriert. Es wird ein Sockel angefertigt, damit der Engel selbst ausgestellt und seine Geschichte dazu präsentiert werden kann. Er wird hier in der Kirche gezeigt.
Die beschädigte Engelstatue könnte laut dem Bürgermeister einst dem Dichter und Liedermacher Karel Krill als Inspiration für sein bekanntes Lied Anjel, Engel, gedient haben.
So wird es wenigstens erzählt. Wir haben die Geschichte auch von Kastellan Horina gehört. Nachdem belegt wurde, dass die Plastik aus unserem Kloster stammt, hat der Kastellan sie der Stadt Ostrov übergeben.
Aufschluss Červená Lhota, wo das Kunstwerk zwischenzeitlich aufbewahrt wurde, wurde es von Regisseur Josef Cisarovský entdeckt. Er dreht derzeit eine Doku über Karel Krill. Kastellan Horina bekam die Engelstatue vor Jahren vom Ehepaar Martinez. Die Eheleute waren einst Krills Mitschüler. Der Liedermacher und Dichter Karel Krill war die wichtigste Persönlichkeit des antikommunistischen Protestsongs. Einige Generationen von Tschechen sind mit seinen Liedern aufgewachsen. 1969 beantragte Krill politisches Asyl in Westdeutschland. Der Dichter mit der Gitarre, wie er genannt wurde, konnte erst nach der Wende von 1989 seine Heimat erstmals wieder besuchen. Die Stadtverwaltung von Ostrov will die detaillierte Geschichte der kleinen Statue erst am 21. August vorstellen, dem 58. Jahrestag des Einmarsches der Truppen des Warschau-Paktes in die Tschechoslowakei.
Soweit der Beitrag von Martina Schneibergova und soweit das Tagesecho. In unserem Programm geht es weiter. 1968 wurden die Auslandssendungen des tschechoslowakischen Rundfunks durch das weltweite Interesse am Prager Frühling zu einer zentralen Informationsquelle. Tausende Hörerbriefe aus aller Welt erreichten damals die Redaktion. Eine Auswahl daraus ist derzeit im Prager Rundfunkgebäude zu sehen. Mehr dazu im folgenden Geschichtskapitel.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Zum Jahrestag des Einmarsches der Warschau-Pakt-Truppen am 21. August 1968 in die Tschechoslowakei zeigt der tschechische Rundfunk eine spezielle Ausstellung. Es handelt sich um Hörerbriefe, die in dem Jahr Radio Prag erreichten.
Die Idee für diese Ausstellung ist schon vor einigen Jahren entstanden, als wir einen nicht aufgearbeiteten Bestand des Auslandsrundfunks entdeckten. Bei der näheren Sichtung stellten wir fest, dass ein Großteil dieser Sammlung aus Hörerbriefen aus dem Jahr 1968 besteht. Sie füllen Dutzende von Kisten.
so der Leiter des Archivs des tschechischen Rundfunks Tomáš Duvka. Damit war die Entdeckung jedoch noch nicht zu Ende.
Was uns bei der genauen Durchsicht noch mehr überraschte, in einer der Kisten stießen wir auf eine Inhaltsanalyse dieser Briefe, die die Reaktionen auf die Besatzung von 1968 dokumentierte. Es handelt sich um eine Analyse aus dem Jahr 1971, die damals als Grundlage für die Entlassung von Rundfunkmitarbeitern diente. Mit diesem Fund haben wir uns schon vor längerer Zeit beschäftigt. Dieses Jahr haben wir uns dazu entschlossen, erstmals Teile dieses Bestandes der Öffentlichkeit zu zeigen und das Thema neu aufzurollen.
Bereits um das Jahr 2000 hat sich der ehemalige Redakteur Richard Zeman mit dem Thema beschäftigt. Er wurde nach der Wende Direktor des Auslandssenders und war zeitweise sogar Intendant des tschechischen Rundfunks.
Seemann schreibt, dass auf Basis dieser Analyse rund 75 Angestellte entlassen worden seien, anfangs etwa 35, später folgende Dutzende weitere. Er war damals selbst als Redakteur betroffen und musste gehen.
In der Analyse wurden vor allem Briefe mit politischem Inhalt akribisch seziert.
Man muss dazu sagen, dass sich nur eine sehr geringe Minderheit, schätzungsweise bis zu 10% aller Absender, überhaupt politisch zum Geschehen in der Tschechoslowakei geäußert hat. Aus der Fachliteratur wissen wir, dass beim Auslandsrundfunk damals jährlich bis zu 100.000 Briefe eingingen. Hier sprechen wir jedoch von maximal einigen tausend Schreiben. Es handelt sich also nur um einen sehr spezifischen Ausschnitt.
Die Briefe dienten als Instrument für die politischen Säuberungen, bei denen während der sogenannten Normalisierung Anfang der 1970er Jahre zahlreiche Rundfunkmitarbeiter entlassen wurden. Im Archiv werden etwa 30 Personalakten der damaligen Redakteure aufbewahrt. Tomáš Duvka.
Wer positiv auf Briefe antwortete, die den Prager Frühling unterstützten, dem wurde rechter Opportunismus vorgeworfen. Eine zögerlichere Antwort hingegen galt als akzeptabler. Vielleicht diente die Auswertung der Post auch als Vorwand, um die Gesinnung in den Redaktionen zu durchleuchten. In den 1960er Jahren arbeiteten im Auslandsrundfunk sehr interessante Menschen. Der neuen Leitung des Medienhauses nach 1968 war völlig klar, dass sie dort ein Problem hatte.
Wie Richard Zeman 2016 in einem Artikel für die Zeitschrift Svět rozhlasu betonte, waren die Säuberungen keineswegs nur eine Abrechnung mit dem Jahr 1968, sondern mit der gesamten bisherigen Herrschaft der Kommunistischen Partei. Er zitiert aus den Dokumenten die Feststellung, dass die Auslandssendungen ein Kaderabfalleimer gewesen seien. Wer auch immer aus politischen Gründen unbequem wurde, wurde zu Radio Prag versetzt. Tatsächlich arbeiteten beim Auslandsrundfunk Persönlichkeiten, die später in der Opposition aktiv waren und nach der samtenen Revolution von 1989 die tschechische Politik und Gesellschaft maßgeblich prägten. Dazu gehörten der spätere Außenminister Jiří Dienstbier, der Leiter der Präsidialkanzlei Luboš Dobrovský, der Botschafter in Berlin František Černý sowie die Kommentatoren Ivan Zickl und Karel Jezdinský von Radio Free Europe. Auch der weltbekannte Schriftsteller Arnošt Lustig und viele weitere durchliefen Radio Prag noch vor dem Jahr 1968. Tomáš Duvka nennt die Redakteure, die dieses schicksalhafte Jahr direkt im Sender miterlebten.
Da ist zum einen Bedřich Utic aus der deutschen Redaktion. Er ist eine allgemein bekannte Persönlichkeit, die nach 1968 emigrieren musste und zu einer bedeutenden Figur des tschechoslowakischen Exils wurde. Ein weiterer, vielleicht weniger bekannter, aber sehr interessanter Name ist Jan Vinář, damals Chefredakteur der französischen Redaktion. Er leitete in den 1960er Jahren die Fachzeitschrift für Rundfunk Rundfunktheorie Roslasova Bratze, engagierte sich sehr aktiv im Prager Frühling und musste schließlich in die Schweiz flüchten. Und wie bereits erwähnt, war auch Richard Seemann damals als Nachwuchsredakteur eine überaus interessante Persönlichkeit.
Richard Seemann, der začínající redaktor, ale taky velmi zajímavá postava.
Die historische Rolle des Auslandssenders und dessen Briefkontakt mit den Hörern erinnert die kleine Ausstellung in der Eingangshalle des tschechischen Rundfunks. Der Archivar Ivan Malý beschreibt die Schau.
Wer in unser Foyer an der Vinohradská 12 kommt, erfährt durch einen Einführungstext in Grundzügen, was 1968 bei uns geschah und welche Rolle der Auslandsdienst in diesem Prozess spielte. Nicht nur mit Blick auf die Tschechoslowakei, sondern vor allem innerhalb des damaligen tschechoslowakischen Rundfunks selbst.
Neben dieser Einführung auf zwei großformatigen Tafeln zeigen zwei Vitrinen ausgewählte Originaldokumente aus dem Archiv.
Von den Briefen aus dem Jahr 1968 gibt es Tausende, weshalb wir für die Ausstellung eine sehr feine Auswahl treffen mussten. Diese spiegelt jedoch die enorme sprachliche Vielfalt der Sendungen wider. Die Besucher sehen hier Briefe auf Arabisch, Spanisch, Portugiesisch, Deutsch oder Englisch. Der Auslandsdienst hat damals wirklich ein riesiges Sprachspektrum abgedeckt.
Und oft schrieben die Hörer nicht einmal in ihrer Muttersprache, sondern nutzten eine der großen Weltsprachen, ergänzt Ivan Malý.
Wir zeigen hier einen Brief aus dem März 1968. Eine Studentin von der Universität Tartu in Estland, damals Teil der Sowjetunion, namens Laine Muzaja, schrieb auf Deutsch an die österreichische Redaktion. Es ist faszinierend, eine Estin aus der UdSSR, die die deutschsprachigen Sendungen aus Prag verfolgte.
Und das ist der Wortlaut. Sehr verehrte Redaktion, diesen Brief bekommen Sie von einer Studentin aus der estnischen SSR. Ich studiere an der Tartuer Universität Deutsch. Weil ich heute zufällig Ihre Stimme durch Rundfunk hören konnte, bin ich auf den folgenden Gedanken gekommen. Ich habe mich schon lange für das Leben der Jugend im Ausland interessiert. Es ist mir aber wegen des Mangels an Anschriften nicht gelungen, mehr Brieffreunde zu finden. Deshalb möchte ich nun um Ihre Hilfe bitten. Ist es Ihnen möglich, mir einige Adressen der jungen Leute aus der Tschechoslowakei und Österreich zu schicken? Besser wäre es, wenn Sie sich ein wenig für Briefmarken interessieren. Ich bin Ihnen schon im Voraus dankbar. Mit besten Grüßen, Laine Muzaja. Soweit die Hörerin aus Estland, der Archivar Malý fährt fort.
Wir haben gezielt Briefe ausgewählt, die auch optisch herausragen. Viele sind mit kleinen Zeichnungen oder Kinderbildern verziert. Wir zeigen zum Beispiel ein Schreiben auf Arabisch, auf dessen Rückseite sich eine sehr poetische Darstellung befindet. Der Verfasser hat dort ein selbst verfasstes arabisches Gedicht niedergeschrieben.
Die Briefe sind um ein traditionelles Azulejo-Fliesenmosaik ergänzt. Dieses Kunstwerk entstand 1986 in Spanien, anlässlich des 50. Jubiläums des Auslandsrundfunks. Die Zuschrift der estnischen Studentin steht stellvertretend für die große Mehrheit der vielen tausend Briefe, die keinerlei politischen Inhalt hatten. Nur ein Bruchteil der Post befasste sich konkret mit der Lage in der Tschechoslowakei. In den deutschsprachigen Nachbarländern waren die Hörer aber informiert. So schrieb Carsten Ulrich aus Neuss am 21. Juli 1968.
Da ich die Geschehnisse in der CSSR besonders in der letzten Zeit aufmerksam verfolgt habe, bin ich Ihnen für die Übersendung des Aktionsprogrammes der KPC doppelt dankbar, da ich dadurch auch über die Politik der neuen demokratischen Führung in der CSSR informiert war. Wenn auch die Zeitungen hier viel von einer eventuell möglichen Wiederholung des Geschehens von Budapest 1956 sprachen, so habe ich trotzdem eine solch unüberlegte Aktion der sowjetischen Führung für ausgeschlossen gehalten, da dies bei der gegebenen Lage nur als Wahnsinn zu bezeichnen gewesen wäre.
Der Archivar Ivan Malý beschreibt den Inhalt der Zuschriften.
Es sind sehr ausdrucksstarke Briefe, in denen sich die Menschen direkt zu den Ereignissen und zur Besetzung der Tschechoslowakei im Jahr 1968 äußern. Darin bekunden sie ihre Solidarität mit den heldenhaften Redakteuren des tschechoslowakischen Rundfunks, loben deren Arbeit und unterstützen die Menschen sowie die Reformpolitiker der damaligen Republik. Es handelt sich dabei meist nicht um lange Abhandlungen, sondern um kurze, hochemotionale Botschaften und Solidaritätsbekundungen.
Doch nicht alle waren Befürworter der Entwicklungen in der Tschechoslowakei. Günther von Epp aus Schwerin kritisierte am 26. Juli 1968:
Ihr sprecht von Unterdrückung, Einmischung und sehr viel von Freiheit. Heute gegen 20.15 Uhr hörte ich einen Kommentar, der nicht sehr schön klang in Bezug auf eure Verbündeten. Baut doch einen Sozialismus auf, wie ihr wollt, vergesst aber nicht, wo ihr hingehört. Ihr predigt viel von Demokratisierung und öffnet dem westlichen Einfluss Tür und Tor. Unterstellt der Sowjetunion die Aggressionsabsichten mit Panzern und Kanonen und denkt nicht mehr an die Millionen toter sowjetischer Soldaten, die auch für euch gefallen sind.
Spiegelte sich die veränderte Lage nach der Niederschlagung des Prager Frühlings irgendwie in den Hörerbriefen wider? Ivan Malý dazu.
Auf jeden Fall. Vor allem ab dem Herbst 1968 schlägt der Ton komplett um. Natürlich schreiben die Hörer nun nicht mehr über ihre Unterstützung für den Reformkurs, da dieser gewaltsam niedergeschlagen worden war. Die Zäsur der Realpolitik spiegelt sich in der Korrespondenz ab dem Herbst 1968 also überaus deutlich wider.
Die Analyse der Briefe und der Redaktionsarbeit bei Radio Prag aus dem Jahr 1971 umfasst etwa 60 Seiten. Im Rundfunkarchiv findet sich kein Dokument, das den genauen Anlass für ihre Erstellung belegt. Tomáš Dufka schließt.
Dies hängt zweifelsohne mit der neuen Führung zusammen, die damals im Rundfunk installiert wurde. Sie hatte die Aufgabe, die Lage unter Kontrolle zu bringen. Dabei wollten die Verantwortlichen strategisch vorgehen. Sie brauchten handfeste Argumente und Beweise für ihre Säuberung. Die Hörerbriefe lieferten ihnen genau das. Die Audioaufnahmen wurden nicht archiviert und es gab dafür keine Transkriptionen, sodass sie sich kaum systematisch auswerten ließen. Schriftliche Dokumente hingegen waren eindeutig, oft unterzeichnet, identifizierbar und ließen sich konkret zuordnen. Die Zensoren konnten mit dem Finger auf jemanden zeigen und sagen, dieser Mensch habe so geantwortet, dass klar sei, er trage die neue Parteilinie nicht mit.
Die Unerwünschten wurden mit ideologischen Kampfbegriffen wie innerer feindlicher Faktor, antisozialistischer Faktor, engagierter Rechter oder rechter Agitator gebrandmarkt. Dutzende Redakteure wurden entlassen. Außerdem emigrierten bis 1970 über 20 Mitarbeiter ins Ausland. Und die Mehrheit der zuvor bei Radio Prag beschäftigten Ausländer kehrte in ihre Heimatländer zurück. Und damit verabschieden wir uns für heute. Sie hörten Radio Prag International, den Auslandssender des tschechischen Rundfunks. Aus dem Studio verabschiedet sich Markéta Kachlíková.